Herzlich willkommen zur Konzerteinführung Digital, ein Podcast-Angebot der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in das Programm der Konzerte am 31. Januar und 1. Februar einführen. Auf dem Programm stehen die Kompositionen Ophélie von Mel Bonny, das Klavierkonzert in G-Dur von Maurice Ravel, das Konzert für Orchester von Witold Lutoslawski und Ravels La Valse. Die Dresdner Philharmonie spielt unter der Leitung von Alexandre Bloch. Die Solistin ist Gabriela Montero. Mel Bonny war eine französische Komponistin des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Sie ist eigentlich erst in den letzten Jahren etwas bekannt geworden. Zu Lebzeiten hatte sie schon allein deswegen Schwierigkeiten, berühmt zu werden, weil sie eben eine Frau war. Sie hat zwar versucht, ihr Geschlecht etwas im Unklaren zu lassen, indem sie sich den Vornamen Mel gegeben hat. Sie hieß eigentlich Melanie, aber Melanie war nun mal eindeutig weiblich und Mel würde man heute sagen eher divers. Da wusste man nicht genau, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelte. Und sie hat offenbar damit gerechnet, dass sie doch von einer großen Zahl von Leuten auch als Mann wahrgenommen werden würde. Mel Bonny hat ziemlich viel komponiert. Sie wurde auch schon in relativ jungen Jahren anerkannt in Fachkreisen. César Franck hat sich begeistert gezeigt über ihre musikalische Begabung. Sie hat Kompositionen für ziemlich viele Besetzungen und auf ziemlich vielen Gebieten verfasst. Sehr viel Klaviermusik, aber auch Gesangswerke und Orchesterstücke. Das Stück Ophélie ist ein Teil aus einer dreiteiligen Serie von berühmten Frauen der Legende. Also es handelt sich immer um Personen, die wahrscheinlich fiktiv sind, die aber einen großen Legendenkreis um sich herum haben. Ophelia ist natürlich die Gestalt aus Shakespeares Tragödie Hamlet, die tragische Geliebte Hamlets, die den Tod im Wasser sucht. Das hat auch viele Maler begeistert, die stellen dann Ophelias Tod immer sehr romantisch dar, wie sie so im Wasser liegt, mit Seerosen umgeben. Man muss sie sich wohl auch als eine etwas ätherische Person vorstellen, zu der die Blumen eben auch sehr gut passen. Hamlet hat schon etwas Probleme, ihr Verhältnis zu ihm überhaupt zu erfassen, und sie fühlt sich dann alleingelassen, zurückgestoßen und endet dann eben im Selbstmord. Die Komposition von Mel Bonny klingt allerdings nicht besonders tragisch. Es ist wohl eher die lebendige Ophelia, die hier gemeint ist, eben dieses zarte Wesen, was mit der Welt so nicht ganz zurechtkommt, was wohl auch schon vor ihrem Tod eine gewisse Affinität zum Wasser hat, so eine Art Nixe vielleicht. Und das Ganze hat musikalisch einen höchst charmanten Ausdruck gefunden. Das Stück ist übrigens auch wunderbar instrumentiert und erinnert zum Teil auch an die impressionistische Musik, etwa an Claude Debussy und Maurice Ravel, hat aber doch einen ganz eigenartigen Charakter und Mel Bonny steht vielleicht doch noch eine größere Zukunft bevor. Das Klavierkonzert von Maurice Ravel ist eins von zweien, die er schrieb, und zwar schrieb er die gleichzeitig. Das andere ist das berühmte Konzert für die linke Hand in D-Dur. Dieses G-Dur-Konzert für zwei Hände war eigentlich doch schon ein älterer Plan. Es geht offenbar bis auf das Jahr 1906 zurück. Ravel wandte sich ihm dann zwischenzeitlich auch immer wieder zu, aber richtig die Arbeit aufgenommen an dem Werk hatte er erst 1929. Dann kam ihm der Auftrag für das Konzert für die linke Hand dazwischen und er musste eben auf diese Weise an zwei Konzerten gleichzeitig arbeiten. Das Konzert für die linke Hand war auch terminiert, ist von daher, obwohl später begonnen, etwas früher fertig geworden. Für das G-Dur-Konzert hat er sich dann insgesamt 3 Jahre Zeit genommen, von 1929 bis 1931. Und es ist dann seine vorletzte vollendete Komposition geworden. Ravel wollte mit diesem Stück anschließen an eine Tradition, die von Mozart über Camille Saint-Saëns eben bis zu ihm reicht. Er wollte eine Musik schreiben, die nicht so sehr tiefgründig ist, als vor allen Dingen unterhaltsam, die Anleihen macht, auch zum Beispiel beim Jazz oder sogar bei der Salonmusik. Aber natürlich ist es ein bis aufs Äußerste durchgearbeiteter Ravel geworden, wo jede Note einfach sitzt. Das Konzert ist relativ kurz. Es hat die üblichen drei Sätze, schnell, langsam, schnell. Das Herzstück ist ein Adagio in E-Dur, was zu Recht sehr berühmt geworden ist, wo der Pianist zunächst einmal ganz versunken und träumerisch allein spielt, ungefähr 3 Minuten lang, bevor das Orchester hinzutritt. Es ist wirklich eine wunderbare Melodie, die da erklingt, die Ravel aber sehr viel Schwierigkeiten gemacht hat. Er hat später berichtet, er wäre fast gestorben über dieser Melodie, weil sie zunächst mal nie so recht das werden wollte, was er sich vorgestellt hatte. Aber zum Schluss ist es ihm doch gelungen, etwas ganz Zauberhaftes zu schreiben. Er hat auch gesagt, dass diese Melodie beeinflusst ist vom langsamen Satz aus Mozarts Klarinettenquintett. Und da gibt's wirklich bestimmte Ähnlichkeiten. Auch die Melodie von Mozart ist sehr lang ausgesponnen, sehr träumerisch. Das ganze Konzert sollte ja eben auch wirklich Ähnlichkeit mit Mozart haben. Das heißt, es sollte auch diese gewisse mozartsche Leichtigkeit haben, die Grazie. Und das alles ist Ravel wunderbar gelungen, natürlich trotzdem in der Tonsprache seiner Zeit. So etwas aus dem Rahmen fällt vielleicht der letzte Satz. Da mag man vielleicht sogar an Erik Satie denken. Das klingt manchmal fast ein bisschen sogar wie Zirkusmusik, aber eben doch alles sehr geschmackvoll und sehr raffiniert. Der erste Satz hat noch eine Besonderheit. Da gibt es nicht nur eine Kadenz, sondern gleich 3. Und 2 von diesen Kadenzen sind auch gar nicht für das Klavier. Zunächst ganz überraschend übernimmt die Harfe die Führung und spielt eine virtuose Passage, eine Melodie, bei der sie sich gleichzeitig dann selbst begleitet mit schönen Arpeggien. Dann kommt eine weitere Kadenz, die ist diesmal für Holzbläser, Flöte, Klarinette, Fagott. Die Melodie wird dazu von einem Horn gespielt. Und dann endlich darf das Klavier seine eigene Kadenz spielen, die sich musikalisch gar nicht so sehr von den beiden anderen Kadenzen unterscheidet, aber eben völlig anders klingt. Irgendwie ist es doch eine geniale Idee, auf die, glaube ich, außer Ravel sonst niemand gekommen ist, zunächst mal in einem Klavierkonzert gleich 3 Kadenzen in einem Satz unterzubringen und 2 davon eben ganz anderen Instrumenten anzuvertrauen. Das Konzert für Orchester von Witold Lutosławski ist eine ganz andere Art von Konzert. Das klingt ja zunächst mal so etwas paradox. Konzerte sind ja normalerweise Stücke für ein Soloinstrument oder vielleicht auch mal 2 oder 3 und Orchester. Aber dass ein ganzes Orchester konzertant spielt, das gab es vielleicht ansatzweise im Barock, im sogenannten Concerto Grosso, wo eben auch viele Soloinstrumente beteiligt sein konnten, aber in der neueren Zeit die Gattung geprägt oder fast sogar erfunden hat eigentlich Béla Bartók mit seinem berühmten Konzert für Orchester von 1943. Und dieses Stück war eben dazu gedacht, dass ein Orchester wirklich alles zeigen sollte, was es konnte. Jedes Instrument sollte virtuose Passagen bekommen, keins sollte ausgelassen werden. Lutosławski war ein großer Verehrer von Bartók. In seiner mittleren Periode hat er sehr oft sich auf Bartók bezogen. Er hat auch eine äußerst bewegende Trauermusik auf den Tod von Bartók geschrieben. Das Konzert ist wirklich sehr stark an Bartók angelehnt, aber ist eben doch auch schon ganz eigenständig. Lutosławski greift hier, genau wie Bartók auf die ungarische Volksmusik zurückgegriffen hatte, auf die polnische Volksmusik zurück, und zwar auf die Musik einer ganz bestimmten Region im Nordosten von Polen, wo es viele Wälder gibt und eine ganz alte Kultur sich bewahrt hat. Allerdings verbindet Lutosławski mit diesen Volksmusikanklängen doch auch eine sehr, sehr moderne Tonsprache. Sogar atonale Passagen kommen vor. Und gerade diese Verbindung von Volksmusikmodellen und eben höchst moderner Tonsprache macht das Werk so attraktiv. Natürlich ist es, wie das von Bartok, sehr, sehr virtuos für das Orchester geschrieben. Der formale Aufbau ist sehr originell und doch auch anders als Bartok. Es gibt zunächst mal eine Intrada, so ein feierlicher, aber auch manchmal etwas unheimlicher Einleitungssatz. Dann gibt es einen zweiten Satz, der aus zwei Teilen besteht, einem Capriccio Notturno, eine Art Elfenmusik, fast in der Art von Mendelssohn, aber etwas spukhaft. Da folgt auf dieses Capriccio Notturno ein Arioso, das heißt eine arienhafte Musik, die aber sehr stark von Blechbläsern bestimmt ist. Der dritte Satz, der hat dann drei Teile. Zunächst eine Passacaglia mit einem Thema, was zunächst im Kontrabass erklingt und was eindeutig aus der Volksmusik abgeleitet ist. Aber die Gegenstimmen, die dann zu diesem Thema hinzutreten, sind reinster, moderner Lutosławski. Dann gibt es eine Toccata, ein virtuoses Schaustück für das ganze Orchester. Und zum Schluss einen Choral. Das erinnert etwas an die Angewohnheit von Anton Bruckner, seine Symphonien mit Chorälen zu bekrönen. Etwas Ähnliches hat ja auch Lutosławski gemacht und dieser Choral hat dann auch die gebührende Feierlichkeit. Das Stück ist zum Hören, das kann man nur so sagen, der reinste Genuss, nicht nur wegen der Virtuosität der Instrumente, sondern weil auch Lutosławski hier musikalisch wirklich aus dem Vollen geschöpft hat. Die Komposition La Valse von Maurice Ravel sollte ursprünglich eine Ballettmusik sein, für den berühmten Sergei Diaghilev komponiert, sollte auch von Diaghilevs Truppe aufgeführt werden, aber Diaghilev ließ sich vorher das Stück in einer Fassung für zwei Klaviere vorspielen. Einer der Pianisten war Ravel selbst und er war dann der Meinung, das sei nur das Porträt eines Balletts, aber keineswegs ein Ballett. Das heißt, es würde sich eben für tänzerische Aufführung nicht eignen. Ravel war tödlich beleidigt. Er hat dann nie mehr ein Wort gesprochen mit Diaghilev und er hat, als die beiden sich in späteren Jahren mal wieder trafen, Diaghilev sogar den Handschlag verweigert. Daraufhin hat Diaghilev ihn zum Duell herausgefordert und glücklicherweise haben Freunde von beiden dieses Duell verhindern können. Naja, wäre auch schade gewesen. Jedenfalls hat La Valse dann keine große Karriere gemacht als Ballettstück. Es ist zwar ab und zu auch choreografiert worden, aber eigentlich eher selten. Umso größeren Erfolg hatte es als Konzertstück und dieser Erfolg hält bis heute an. Es ist eine geniale Konzertkomposition und manchmal hat man das Gefühl, dass eben dieser Walzer, dieses Walzermodell auch nur der Vorwand für Ravel war, eine brillante Orchesterkomposition zu schreiben, die man sich unter Umständen auch mit anderem musikalischen Material hätte vorstellen können. Dieses Stück hat nämlich einen sehr prägnanten Ablauf. Es beginnt ganz leise in der Tiefe und aus dieser unbestimmten Tiefe schälen sich allmählich Motive heraus, die sich dann zu Walzerthemen zusammenfinden. Das ist höchst genial gemacht, wie es zunächst nur solche Andeutungen gibt und die dann immer vollständiger werden. Dann im nächsten Teil gibt es eine Reihe von mehr oder weniger vollständigen Walzern, aber sehr verschiedener Art, sehr verschieden im Tempo und Charakter, angelehnt etwa auch an die Walzerfolgen von Franz Schubert. Dann sinkt die Musik wieder zurück in dieses anfängliche Gegrummel, diese unbestimmten tiefen Töne. Die Walzermelodien, die kommen dann zwar wieder, aber sie werden jetzt nicht mehr vollständig gebracht, sondern auf ganz verschiedene Weise kombiniert. Sie brechen mittendrin ab und lassen einer anderen Melodie Raum, werden teilweise auch übereinander gelegt und das ganze Geschehen wird immer hektischer und mündet in eine riesige Katastrophe. Das Orchester ist außer Rand und Band. Die Musik dreht sich immer schneller in einer Art tödlichem Wirbel und bricht dann zum Schluss in sich zusammen. Man hat das Ganze auch immer als eine Aufarbeitung des Ersten Weltkriegs sehen wollen. Das Stück ist unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg entstanden. Allerdings waren die Pläne schon älter. Ravel hat die Walzermusik überhaupt geliebt. Er hat einen Klavierzyklus geschrieben, Vals Noble et Sentimental, den er auch selber später orchestriert hat. Und da ist noch so ein bisschen von der heilen Welt des Wiener Walzers zu spüren. Das Stück ist allerdings auch vor dem Ersten Weltkrieg geschrieben. La Valse sollte ursprünglich einfach den Titel Wien haben, aber nach dem Ende des Ersten Weltkrieges schien es in Paris nicht mehr so opportun, den Namen Wien noch für eine größere Komposition zu verwenden. Deswegen blieb es dann bei La Valse. Ravel hat der Komposition eine kleine Vorbemerkung beigegeben, die aber ein bisschen irreführend ist. Er behauptet, das sei die Darstellung eines Wiener großen Ballsaales um 1855. Das kommt aber musikalisch nicht so ganz hin. Das ist eigentlich viel zu früh. Ravels Walzermelodien entstammen noch eindeutig einer späteren Zeit. Zwar gibt es durchaus Anklänge an Johann Strauss und auch an andere Walzerkomponisten, aber die gesamte Machart von Ravels Walzer ist doch außerordentlich modern und wirklich eher den 20er Jahren angemessen. La Valse ist mit gewohnter Ravelscher Brillanz geschrieben und sticht unter Ravels Werken vielleicht vor allen Dingen dadurch heraus, dass es ein ausgesprochen emotionales Stück ist. Ravel hat zwar immer bestritten, dass seine Musik irgendwas mit dem Ersten Weltkrieg zu tun habe, aber die Interpreten sind ihm darin eigentlich nicht gefolgt. Es wird auch heute noch so gehört, dass es eben seine Reaktion auf diesen Krieg war, an dem Ravel übrigens auch wirklich beteiligt war, insofern als er sich schon gleich zu Kriegsbeginn gemeldet hat als Lastwagenfahrer und dann zu seinem Kummer, kann man fast sagen, aber nicht direkt an Kriegshandlungen teilnehmen musste, aber immerhin doch an diesem Krieg auch beteiligt war. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf die Konzerte. Sie finden statt am Samstag, den 31. Januar um 19 Uhr und am Sonntag, den 1. Februar um 11 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude.